Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Der Devier Literatur Podcast. Syndikat Spezial.
Am Mikrofon Klaus-Maria Dichand. Bei Amazon ist zu lesen, er forschte als Psychologe bei den Kriminalisten, arbeitete im Knast und unterstützte die Polizei bei Amokübungen. Heute arbeitet er als Schulpsychologe und ist jetzt bei mir mit Skype oder per Skype verbunden. Syndikatskomplize und Autorenkollege Jochen Bender. Ich grüße dich ganz herzlich, Jochen.
Guten Morgen, Klaus-Maria.
Ja, die wichtigste Frage, weil ich höre jetzt nämlich kein Schwäbisch durch. Du schreibst Schwabenkrimis, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bist du Wahlschwabe oder ein echter Schwabe?
Ah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Was ist denn echter Schwabe? Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern kommen nicht von hier. Meine Eltern sind Wirtschaftsflüchtlinge, sind Zugezogene. Reichschmeckte, wie man im Schwäbischen sagt.
Wirtschaftsflüchtling, klingt witzig. Sie kam aus Niedersachsen ins
Schwabenländchen. Nein, oder? Sie kam aus dem Spessart, gar nicht so weit weg von da, wo du jetzt wohnst.
Das kann man so nicht sagen. Alter, Spessart ist bei uns noch ganz weit weg. Sorry. Also stark im Krimi schreiben, Schwächen in Geografie.
Naja, wenn man das ganze Deutschland anschaut, finde ich, dann ist die Kurpfalz nicht so arg weit weg vom Spessart.
Alles klar, da streiten wir uns dann später vielleicht noch drüber. Gut, okay. Ich habe gerade eben eingangs erwähnt, also du bist Schulpsychologe. Dann, wie gesagt, ich habe das bei Facebook, bei Amazon tatsächlich so rausgelesen. Du forstest als Psychologe bei den Kriminalisten, hast im Knast gearbeitet. Erzähl was über dieses, ja, ich sage jetzt mal Vorlieben von dir. Erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war viel Zufall dabei, wobei ich da auch nicht Nein dazu gesagt habe. Das war einfach so, mir Psychologen gelten als methodisch sehr gut, also wissenschaftsmethodisch. Und da habe ich einfach nach dem Studium Angebot gekriegt bei einem Kriminologen, dort zu arbeiten, die halt dort zu unterstützen, habe das gemacht. Und da ging es um riesen Datensätze statistisch zu bearbeiten. Es klingt jetzt spannender, als es ist. Ziel war herauszufinden, was macht junge Menschen kriminell und was bewahrt sie davor.
Und du hast Antworten auf diese Fragen gegeben, gefunden?
Ja. Ich habe Antworten gesucht für meinen Professor, der mir genau gesagt hat, was ich zu tun habe. Ich sage, das klingt spannender, als es ist. Und von dort bin ich dann in den Knast gegangen. Das hat sich auch so ergeben. Klar, vielleicht auch wegen der Vorgeschichte. Es gibt in Baden-Württemberg ein einziges Frauengefängnis. Das ist in Schwäbisch Gmünd und das heißt sinnigerweise Gottes Zell. Und da habe ich 2,5 Jahre als Psychologe gearbeitet. Das war dann schon spannender. Da kriegt man dann richtig so diejenigen mit, die was auf dem Kerbholz haben, die dort sitzen. Kriegt mit, wie die mit mir als Psychologe auch umgehen, wie die mich zu manipulieren versuchen. Kriegt die schwierige Geschichte der Menschen mit. Das war dann schon spannender.
Okay, dann haben wir jetzt mal so ein bisschen den Hintergrund von Jochen Bender beleuchtet. Kommen wir mal auf dein aktuellstes, dein neuestes Projekt zu sprechen. Es heißt Cannstatter Zuckerle, ist bei deinem Haus- und Hofverlag erschienen, bei Oertel und Spörer, wenn ich es richtig jetzt gerade gefunden habe. Jetzt muss ich kann ja auf dem Buch
das
gucken.
Ist korrekt. Oertel
Spörer, ja. Und tödliches Cannstatter Zuckerle, richtig. Aber ich wollte ganz kurz zum Cannstatter Zuckerle. Ich habe ja ein wenig recherchiert. Das sind Trockensteinmauern vor den Toren Stuttgarts. Eine durch Trockensteinmauern gestützte Einzellage am Neckar vor den Toren Stuttgarts. In dieser Steillage ist noch echte Handarbeit gefragt. Die Neigungen betragen vielerorts ein Maximum des Möglichen. Also das ist die Ecke, über die du hier schreibst, beziehungsweise wo du dein aktuellstes Buch verortest, richtig?
Das ist richtig, ja. Es soll ja immer so ein bisschen lokale Besonderheiten, lokale Kultur auch in einem Regionalkrimi kommen, wie ich es schreibe. Und der Weinbau, der Steillagenweinbau hier, den finde ich was Besonderes, was Schönes. Und da wollte ich einfach mal einen Mord geschehen lassen.
Gut, nur dass wir das auch eingeordnet haben, was eigentlich mit Cannstatter Zuckerle gemeint ist. Nein, es ist kein Candy, es ist nichts Süßes, man kann nicht drauf beißen. Es ist tatsächlich eine Weinberglage. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz auf den Inhalt deines aktuellsten Romans zu sprechen. Vor einem Weinberghäusle in diesem Cannstatter Zuckerle wird eine Leiche gefunden. Deine Kommissare Hurlebaus und Walter finden heraus, dass es sich bei dem Opfer um einen Lehrer handelt. Jetzt sind wir wieder bei deiner Schulgeschichte, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Zeitgleich wird eine Schülerin seiner Klasse vermisst, die heißt Chiara, und es stellt sich die Frage, ob sie in der Gewalt von Kidnappern oder vielleicht sogar Kinderschändern ist. Wird in verschiedene Richtungen natürlich ermittelt, und die Ermittlungen führen schnurstracks dann auch ja in den Bereich der Mittelalter-Freaks, hast du hier geschrieben, also diese Mittelalter-Szene, die ich mag den Begriff Freaks nicht, weil ich manchmal auch gewandelt rumlaufe mit meiner Frau.
Okay, sorry.
Das ist auch nur ein bisschen auch Lebensart. Da frage ich dich jetzt mal gleich vorneweg. Hast du mit dieser Mittelalterszene eigentlich auch schon Kontakt gehabt?
Ja, natürlich. Also ich hatte das vorher schon gekannt. Übrigens, ich meine das Wort Freak eigentlich positiv für mich. Das ist nichts Despektierliches. Sorry, wenn es jetzt anders ankommt. Ich kannte vorher auch schon Leute, die dort zugange sind. Es gibt in der Nähe von Stuttgart in Waiblingen gibt es Staufer-Spektakel zum Beispiel. Da ist jedes Jahr ein Mittelaltermarkt. Oder in Esslingen gibt es auch einen Mittelaltermarkt. In Lorch gibt es was derartiges. Da war ich vorher schon. Und ich kam ja aber auf das Thema eigentlich durch einen realen Fall, durch Morde, die mit Armbrust geschahen. Das war 2019 in Passau. Und das habe ich halt im Grunde in Schwäbische versetzt und da einen Krimi draus gemacht. Und das hat sich auch halt in der Szene abgespielt.
Ich hab's vorhin schon kurz erwähnt, also das mit dem Freak war jetzt nicht so schlimm, keine Angst. Natürlich sind es auch Freaks, ja. Also wir sind hier auch so in der Gruppe von Gewandeten. Irgendwie sind wir alle Freaks bei dieser ganzen Geschichte hier dabei. Ich hab's eingangs kurz erwähnt gehabt, du arbeitest als Schulpsychologe heute ganz aktuell. In deinem neuen Krimi wird ein Lehrer ermordet. Sowohl Kollegen als auch Schüler von ihm geraten unter Mordverdacht. Du hast eben gerade gesagt, das eine ist ein bisschen tatsächlicher Hintergrund, diese Schulgeschichte, plauderst du da auch aus dem Nähkästchen?
Oh, jetzt wird's gefährlich, jetzt wird's heikel. Naja, ich habe natürlich absolute Schweigepflicht als Psychologe, also ich kann nichts Reales irgendwie sagen, ja. Aber ich habe da schon Dinge eingearbeitet, die mir so ähnlich, sagen wir mal zumindest, passiert sind, die ich so ähnlich gehört habe von anderen. Das habe ich eingearbeitet. Allerdings, ich habe in meinem beruflichen Kontext noch keinen Mord an einem Lehrer mitbekommen. Also der erfundene Mord an dem Lehrer, der ist rein fiktiv. Aber sonst, was so Schüler, was Lehrer, was den Umgang, so manche Szenen, die im Lehrerzimmer ausspielen und so, die habe ich so oder so ähnlich gehört oder selbst erlebt.
Gut, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Sitten werden auch an der Schule immer rauer. Also wenn ich noch an meine Schulzeit zurückdenke, da war noch so ein Hauch Respekt auch vor den Lehrkräften da. Das scheint ja auch immer mehr zu schwinden und irgendwie auch die Hemmschwelle, was, ich will jetzt nicht das Wort Gewalt, weil das ist dann gleich körperlich, aber auch verbale Gewalt gegenüber Lehrkräften, das nimmt schon dramatisch zu, oder?
Es gibt Untersuchungen dazu, ja, wobei ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich von Schule zu Schule. Schon auch die Frage, wie sich eine Schule aufstellt, was eine Schule tut, um dem zu begegnen. Gut. Aber es gibt sicherlich Schulen, wo es teilweise, ich wollte da kein Lehrer sein, sage ich mal.
Ja, ich denke, das ist auch stadtbedingt, beziehungsweise bedingt durch einen bestimmten Stadtteil, durch die Lebensumstände dort, die dort natürlich auch dann mit reinspielen. Du hast gerade gesagt, einen Mord hast du selbst als Schulpsychologe jetzt noch nicht erlebt. Du lebst aber trotzdem irgendwie von Inspiration. Wir alle Autorinnen und Autoren leben von Inspirationen. In den letzten anderthalb Jahren etwas schwierig geworden, weil man ja kaum noch irgendwie rauskommt, um Inspiration zu sammeln. Ja, es ist ja wirklich so. Es ist tatsächlich etwas schwieriger geworden. Wo holst du denn so deine Ideen her? Das ist so diese klassische Frage. Wir hatten es eben im Vorgespräch ganz kurz. Ich gehe mit meiner Freundin in den Schlossgarten spazieren. Da fällt mir irrsinnig viel ein. Was machst du eigentlich, um auf Ideen zu kommen?
Naja, das eine ist ja, es gibt einfach Erlebnisse, Dinge, die ich habe, wo ich denke, darüber möchte ich gerne mal erzählen oder berichten, zum Beispiel meine Arbeit als Schulpsychologe, was ich da alles so höre. Ja. Die Kriminalfälle, die hole ich mir immer aus der Realität. Das heißt, da höre ich im Radio was oder lese ich in der Zeitung was, dann recherchiere ich dazu halt nach, was da wirklich war. Und den Plot ausdenken, da kreativ zu werden, das ist ganz schwierig. Das ist bei mir, manchmal fließt total, dann hänge ich und dann arbeitet es halt unterbewusst weiter und dann kann ich manchmal in einer vielleicht einer ganz so spannenden Sitzung sitzen oder in der Kneipe mit Freunden und auf einmal habe ich eine Idee und dann muss ich auch schreiben, dann muss ich zeitnah möglichst viel schreiben.
Es geht im Cannstatter Zuckerle, im tödlichen Cannstatter Zuckerle auch um das Thema Mobbing.
Genau.
Jetzt die schwierige Frage, die sich dann auch stellt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber die Frage, die sich aufdrängt, Mobbing unter Schülern ist nichts Neues. Ja? Also das gab es schon immer, das gab es schon zu Zeiten, da waren wir noch flüssig. Hat sich dann auch irgendwie, ich sag mal das böse Wort, ein bisschen verfeinert. Mittlerweile scheint es aber auch so zu sein, dass Lehrer selbst beim Mobbing mitmachen. Ist das so?
Da gibt es Studien dazu, ja. Leider, ich glaube, es ist denen gar nicht immer bewusst, dass sie da mitmachen. Das ist manchmal vielleicht auch so eine gewisse Konfliktscheu. Stell dir vor, es kommt ein Schüler und erzählt dir, er wird von anderen fies behandelt. Ich lass mal das Wort Mobbing weg. Dann fragt er den anderen und der andere, der hat natürlich Helfer, Unterstützer, vielleicht drei andere, die mitmachen. Und dann hat der Lehrer vier, die sagen, nee, das stimmt alles, denn das ist Quatsch. Und einer, der sagt, doch, das stimmt. Dann ist es manchmal leichter, den vier zu glauben, als den einen. Also ich glaube, kaum ein Lehrer, wahrscheinlich kein Lehrer, macht wirklich bewusst bei einem Mobbingprozess mit. Aber dieses Wegschauen oder manchmal den zunächst einfachen Weg zu gehen, das kommt leider tatsächlich vor.
Ist es nicht auch so, weil darum geht es ja letzten Endes auch in deinem Buch, dass es geht ja um einen von Grund auf bösen Schüler.
Nein, da wäre ich nicht dagegen. Ich glaube, es geht's nicht. Ich würde sagen, gut, ist immer so ein Spoiler, zu viel verraten, wenn die Kinder nicht das kriegen, was sie brauchen, ja, an elterlicher Liebe, Fürsorge, Schutz auch irgendwo und sowohl von Eltern als in der Schule halt auch von den Lehrern, also besonders Schutz, Liebe möchte ich jetzt nicht von den Lehrern sagen, ja. Ich glaube, dann nehmen die teilweise eine ungute Entwicklung, ja. Also ich glaube nicht, dass die von Grund auf böse sind, aber die haben schwierige Bedingungen. Da gibt es meistens schon Dinge, die man genau sehen kann, während sowas reingerät.
Auf jeden Fall kann es allerdings dann durchaus sein und die Situation bahnt sich ja dann auch an, dass ein Lehrer oder dass Lehrer auch unter diesen, ich sag mal, Druck oder ja unter dem psychischen Druck, den so ein Schüler aufbauen kann, dann durchaus auch sich diesem beugt.
Klar, und der Druck wird häufig dann ja auch noch von Eltern massiv unterstützt, die dann noch mitmachen, ja, wo es das Kind vielleicht auch gelernt hat, dass die Eltern eher eine sehr gewaltaffine, drohende Verhaltensweise zeigen. Es schaut sich das Kind ab, der Vater ist möglicherweise noch Rechtsanwalt oder sowas, das sind ja auch nicht alles nur ganz rein gute und edle Menschen und macht auch entsprechend Druck bei der Lehrkraft dann halt, droht sofort Gericht, Beschwerde entsprechend an. Dann ist es schwer, als Lehrer teilweise auch den Druck wirklich standzuhalten.
Jetzt hast du den Plot im Cannstatter Zuckerle, du hast gerade das Thema Anwalt angesprochen, jetzt an einer Privatschule angesiedelt. Das passt natürlich dann wunderbar zusammen. Da sind die Regeln ja durchaus andere, sprich da wird ja auch anständig bezahlt für die schulische Leistung, die man da einkauft. Also das ist ja im Grunde genommen auch das Einkaufen einer Leistung. War das zufällig oder hast du das ganz bewusst gewählt für deinen Plot?
Das habe ich ganz bewusst gewählt.
Warum?
Ich denke, Privatschulen sind ein weites Feld. Ja? Und mir ging es da ein bisschen eigentlich auch darum zu zeigen, das sind nicht nur, aber das sind teilweise ja auch Menschen, die dem Staat, ich sage jetzt mal, sehr skeptisch und misstrauisch gegenüberstehen, vielleicht weil sie eigene schlechte Erfahrungen haben. Und es macht natürlich auch was mit der Kultur teilweise, die dort herrscht. Ja? Privatschulen sind ja nicht nur Elite-Schulen, wo, sage ich mal, die Größen der Wirtschaft, des Showbusinesses und was weiß ich, was immer ihre Kinder hinschicken. Das ist ein viel weiteres Feld.
Dann hol mal ganz kurz ein bisschen aus. Also du hast ja diese Erfahrungen. Es wird ja gerne als Eliteschule hingestellt.
Ja, weiß ich nicht so. Also Privatschulen sind ja oft auch kirchliche Träger beispielsweise oder Waldorfschulen sind ja auch Privatschulen. Das sind nicht alles sage ich mal, Elite-Schulen oder so. Ich glaube auch nicht, dass die alle das Verständnis haben da davon. Ja?
Aber die Regeln sind dort eine andere. Also auch Auch der, ich will jetzt nicht das ganze Buch erzählen.
Klar. Nee, das willst du, ja, aber das ist ja auch fiktiv, das ist ja auch gespoilert und das ist das Schwierige, das Heikle auch ein bisschen. Klar, es ist ein bisschen was drin, was ich als Schulpsychologe kenne. Ich denke, Privatschulen haben es teilweise auch schlicht und einfach leichter als staatliche Schulen, weil die können einen Vertrag kündigen und dann ist der Schüler erstmal weg und die haben erstmal das Problem los. Das kann eine staatliche Schule so zum Beispiel nicht. Ja?
Kommen wir mal von diesem Schulthema weg. Gehen wir nochmal ganz kurz zu diesem Thema Mittelalter.
Gut.
Das kann ich spoilern, weil es ist nämlich auf dem Titelbild zu sehen, eine Frau mit Armbrust. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir es mit Morden zu tun haben, bei der Armbrust eine Rolle spielt. Okay. Frage an dich, hast du schon mal eine Armbrust geschossen?
Nein.
Willst
also eine Kinderarmbrust habe ich geschossen, aber eine richtige Erwachsenenarmbrust nicht.
Hast du noch nicht gemacht, ne? Wie kamst du auf die Idee, jetzt mit einer Armbrust als Tatwaffe eventuell einzubauen?
Ja, das war der reale Fall, den ich da quasi übernommen habe, wo es 5 Morde mit einer Armbrust gab.
Ist wie lange her?
2019, also 2 Jahre ist das her.
Also noch relativ frisch die ganze Geschichte.
Genau.
Wurde der Fall geklärt?
Ja. Also soweit man halt den Medien, ich habe keine Einsicht in irgendwelche Gerichtsakten oder so, aber soweit man den Medien vertrauen kann. Und die Geschichte habe ich wirklich sehr 1:1 übernommen. Wer spoilern will, kann Passau und Armbrust, ich habe da kein Problem mit eingeben, dann kriegt er da eine ganze Menge Informationen dazu. Auch die Hintergründe, mich interessiert auch immer, was treibt ein Täter an, wie konnte es dazu kommen. Das habe ich versucht 1:1 zu übernehmen, aber die Personen sind rein fiktiv. Ich will gar nichts über die realen Personen sagen, ich möchte niemandem zu nahe treten. Meine Personen sind ganz rein fiktiv und erfunden.
Aber wichtig ist dabei, dass eben dann tatsächlich auch ein realer Hintergrund für diese Geschichte besteht. Das ist jetzt aktuell das Buch Tödliches Cannstatter Zuckerle, Schwabenkrimi, erschienen bei Oertel und Spörer, beziehungsweise bei oertel-spörer.de, natürlich auch bei den einschlägigen Online-Diensten oder natürlich auch im örtlichen Buchhandel, den wir natürlich alle gerne bevorzugen möchten, käuflich zu erwerben. Ein kleiner Ausblick. Du hast schon 8 Krimis geschrieben, 9 Bücher insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe. Hast du schon was Neues in der Pipeline?
Ja, natürlich. Ich schreibe an 2 anderen gerade parparallel. Ich schreibe an einem 10. Schwabenkrimi und ich möchte auch mal einen anderen Krimi schreiben. Das wird ein Kiel-Krimi werden. Da habe ich auch schon einen Vertrag dazu.
Einen Kiel-Krimi. Also was genau. Norddeutsches. Verbindet dich irgendwas mit Norddeutschland?
Natürlich. Meine Frau ist Kielerin und wir fahren deswegen häufig nach Kiel. Wir sind mehrmals im Jahr dort und insofern kenne ich die Gegend ganz gut.
Also ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Ich hatte auch mal Verwandtschaft in Kiel da oben. Man glaubt es kaum.
Okay.
Ich jetzt auch mal dahin verschlagen. Aber das Einzige, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ganz ehrlich, das ist der Leuchtturm von La Boe. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Jochen Bender für dieses Gespräch über das tödliche Cannstatter Zuckerle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, eine gute Woche und natürlich viel Erfolg für deine künftigen Projekte.
Vielen Dank, Klaus-Maria. Dir auch einen wunderschönen Tag und auch viel Erfolg. Du bist ja selber Autor für deine Projekte.
Ich danke dir ganz herzlich. Ciao, ciao.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.